Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer ist Jesus? Lautete die Frage bei meiner letzten Predigt. Und Johannes 5, 17 bis 30 lieferte drei Antworten. Jesus ist der Sohn Gottes, denn er ist eines Wesens mit dem Vater. Jesus ist der Geber des Lebens, denn er trägt das Leben in sich. Und Jesus ist der Richter der Menschen, denn der Vater hat ihm das Richteramt übertragen. Heute geht es um die Frage, was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Und ich lese Johannes 6, die Verse 1 bis 15 und setze damit die Predigtreihe über das Johannesevangelium fort. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus: Wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete: 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Sorg dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort. Sie setzten sich. Ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe. Und alle hatten reichlich zu essen. Als alle satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Herr, öffne unsere Ohren für dein Wort und unser Herz für deinen Willen. Amen. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Der Text liefert wieder drei Antworten. Wenn du an Jesus glaubst, rechne mit seiner Macht. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. 20.000 Menschen drängen auf Jesus zu. 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, die wurden damals nicht mitgezählt. Zum Vergleich, Mannheimer Ort hat gut 18.000 Einwohner. 20.000 Menschen drängen auf Jesus zu, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Und jetzt wollen sie noch mehr Wunder sehen. Aber offensichtlich hat Jesus anderes im Sinn. Wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen? 20.000 Menschen. Philippus ist mit dieser Frage restlos überfordert. Sie befinden sich auf einem abgelegenen Hügel. Weit und breit gibt es keinen McDonald's, keinen Subway, nicht mal eine Bäckerei. Nur Gras und jede Menge Kuhfladen. Zudem würde die Verkostung einer solchen Menschenmenge ein Vermögen kosten. 200 Silberstücke, erklärt Philippus, wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekäme. 200 Silberstücke entsprechen dem Jahreseinkommen eines Tagelöhners. So viel Geld haben die Jünger mit Sicherheit nicht dabei und es würde auch noch nicht mal reichen. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, bemerkt Andreas eifrig. Aber was ist das schon bei einer solchen Menschenmenge, schiebt er kleinlaut hinterher. Und schnell wird klar, wir bekommen diese vielen Menschen nicht satt, niemals, nicht mal im Ansatz. Warum hatte Jesus dann überhaupt gefragt, wenn die Antwort schon auf der Hand lag? Um Philippus auf die Probe zu stellen, er selbst wusste schon, was er tun würde. Jesus wusste immer, was er tun würde. Er wusste es bei der Hochzeit zu Kana, als er Wasser zu Wein machte. Er wusste es, als er den Sohn des königlichen Beamten heilte. Und er wusste es, als er den Gelähmten am Teich Bethesda nach 38 Jahren Krankheit wieder auf die Beine stellte. Seine Jünger hatten alle diese Wunder hautnah miterlebt. Sie waren Zeugen seiner göttlichen Macht geworden und hätten wissen können, wissen müssen, dass es für Jesus kein Problem ist, 20.000 Menschen satt zu machen und sei es mitten in der Wüste. Aber sie stoßen an die Grenzen ihres Glaubens, weil sie an den äußeren Umständen hängen bleiben. Sie sehen ihre menschlichen Möglichkeiten und rechnen mit ihrer menschlichen Kraft und eben nicht mit der göttlichen Macht Jesu. Kleinglaube nennt Jesus das an anderer Stelle. Nicht zu verwechseln mit kleinem Glauben. Ein kleiner Glaube rechnet mit einem großen Gott. Der Kleinglaube dagegen reduziert ihn auf die eigenen Möglichkeiten. Die Jünger sind kleingläubig. Und wie ist das bei uns? Was haben wir nicht schon alles mit Jesus erlebt? Und trotzdem gelingt es uns oft nicht, die Erfahrungen der Vergangenheit in die Gegenwart zu retten. Geschweige denn in die Zukunft. Auch wir sehen oft eben nur die Umstände, in denen wir stecken. Wir sehen unsere menschlichen Möglichkeiten oder auch Unmöglichkeiten. Wir resignieren vor der Ausweglosigkeit und rechnen eben nicht mit der Macht Jesu. Dabei ist er das Bild des unsichtbaren Gottes. Der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Kolosser 1, 15 und 16. An Jesus glauben heißt, dieses Bild des unsichtbaren Gottes vor Augen zu haben. Es in die eigene Realität hereinzuholen und dann mit der Macht Jesu zu rechnen, auch dann, wenn es keinen vernünftigen Grund dafür gibt. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht, heißt es in einem alten Lied. Das sollen wir nicht nur singen, sondern glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann rechne mit seiner Macht. Und ein zweites, wenn du an Jesus glaubst, tu seinen Willen. Sorg dafür, dass die Leute sich setzen. Jesus bezieht die Jünger in sein Handeln mit ein. Die müssen was tun. 20.000 Menschen zum Hinsetzen zu bewegen, ist durchaus eine logistische Herausforderung. In den anderen Evangelien heißt es noch, lasst sie lagern in Gruppen immer zu 50. Wir wissen, wie es dazu geht. Ich will aber zu der Gruppe. Das ist nicht einfach. Aber es ist eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Die Jünger kriegen das hin. Jesus verlangt von ihnen nichts, was sie nicht können. Und dann heißt es, sie setzten sich. Ungefähr 5.000 Männer waren da, wie gesagt, plus Frauen und Kinder. Und dann bitten die Jünger zu Tisch. Obwohl die Küche nur 5 kleine Brote und 2 mickrige Fische zu bieten hat. Nehmt Platz! Es ist angerichtet, sagen sie freundlich und denken dabei ängstlich, was haben wir jetzt nur angerichtet? Wie werden die Leute reagieren, wenn sie feststellen, dass ihre Teller leer bleiben? Hungrige Menschen sind nicht lustig. Und das ist ja oft auch unsere Sorge. Wenn sich Menschen in die Gemeinde einladen lassen, was finden sie vor? Was können wir ihnen schon geben? Sie werden hungrig bleiben und sich am Ende über uns ärgern. Immerhin heißt es, interessant, dass so eine Notiz da drin steht, es gab viel Gras an dem Ort. Die Leute sitzen also wenigstens bequem. Und dann nahm Jesus die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. 5 dünne Fladenbrote. Und mit den beiden Fischen tat er dasselbe. Jesus nimmt das Wenige, das Unscheinbare, das sich eigentlich zum Verteilen überhaupt nicht lohnt. Er nimmt es und verteilt es an 20.000 Menschen und alle hatten reichlich zu essen. Es gibt zu dieser Stelle erstaunliche Erklärungen. Da heißt es dann, ja, die Leute waren jetzt plötzlich alle so angerührt, jeder hat jetzt seinen Rucksack aufgemacht und beigesteuert, was er mitgebracht hat. Jesus hat das Herz der Menschen berührt und jetzt teilen sie das Mitgebrachte miteinander. Ja, ich lese das hier nicht. Ich lese, dass Jesus 5 Brote und 2 Fische nimmt, das, was die Jünger hatten, und dass er das an die Menge verteilt. Für mich ist das ein Wunder und ich habe es nicht vor, das menschlich zu erklären. Wenn wir an Jesus als den Sohn Gottes glauben, dann können wir ihm auch zutrauen, dass er Menschen satt macht. Aber es geschieht erst, nachdem die Jünger getan haben, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und dann fallen Brot und Fisch nicht spektakulär vom Himmel wie damals das Manna in der Wüste. Beides wird einfach verteilt, solange bis alle genug haben. Jesus macht Menschen satt, indem er ihnen gibt, was sie nötig haben, das tägliche Brot, aber auch seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Vergebung. Und er gibt ihnen ein neues, ewiges Leben. Und dabei gebraucht er Menschen, die seinen Willen tun, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Ich glaube, dieser Auftrag gilt auch uns. Wir sollen Menschen einladen, sich zu setzen und zu empfangen, was Jesus ihnen geben möchte. Das ist eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Das kriegen wir hin. Jesus verlangt von uns nichts, was wir nicht können. Die Voraussetzungen sind gut. Es gibt viel Gras an dem Ort. Und die Gelegenheit ist günstig. 2022 feiern wir 125 Jahre FEG Duisburg-Wannheimer Ort. Laden wir unsere Nachbarn ein, öffnen wir Haus, Hof und Herz für die Menschen in Wannheimer Ort. Geben wir Jesus das Wenige, was wir haben. Tun wir seinen Willen und rechnen wir damit, dass er aus dem Wenigen viel macht. Dass er den Menschen das gibt, was wir ihnen nicht geben können. Jesus macht daraus so viel, dass es für alle reicht. Investieren wir in Gottes Reich unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, unser Leben. Etwas Besseres können wir damit nicht tun. Denn am Ende werden auch wir satt. Als alle satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Was soll man von 5 Broten und 2 Fischen noch aufsammeln? Sie taten es und füllten 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den Gerstenbroten übrig geblieben. 12 Körbe, wenn man so will, für jeden Jünger ein ganzer Korb voll. Das sollte genügen. Wenn wir tun, was Jesus uns sagt und ihm geben, was wir haben, kommen wir nicht zu kurz. Das ist so oft so unsere Sorge, dass wir zu kurz kommen, dass wir Verluste erleiden. Aber letztlich lässt sich Gott nichts schenken. Was wir ihm geben, gibt er uns vielfach wieder zurück. Wir werden satt und erfüllt, unser Leben bekommt einen Sinn, für den es sich lohnt zu leben. Deshalb, wenn du an Jesus glaubst, tu seinen Willen. Und das Dritte, wenn du an Jesus glaubst, unterstell dich seiner Herrschaft. Die 20.000 Menschen haben das Wunder ja erstmal gar nicht mitbekommen. Die haben nur gesehen, oh, hier wird Essen verteilt, schön. Aber nach und nach begreifen sie, was sie eben erlebt haben. Ein Wunder. Und bei dem Versuch, es gedanklich einzuordnen, landen sie unweigerlich bei Mose. Die Geschichte kennen sie. Unter seiner Führung hatte Gott sein Volk durch Brot aus dem Himmel versorgt. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört. War dieser Jesus etwa der von Gott angekündigte Prophet, den Mose angekündigt hatte? 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Er muss es sein. Wie könnte er sonst solche Wunder vollbringen? Gott hatte Wort gehalten und schon bricht der Jubel los. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jetzt wird alles gut. Er wird uns von der Fremdherrschaft der Juden, der Römer befreien und er wird eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes herbeiführen. Wenn dieser Jesus unser König ist, dann hat alle Not ein Ende. Der sorgt für unser tägliches Brot und für unser Wohl. Und wenn er sich nicht traut, die Herrschaft zu übernehmen, dann machen wir ihn eben zu unserem König. Jesus hatte das Ziel seiner Sendung erreicht, die Leute feiern ihn und er müsste sich freuen. Jesus Christ Superstar. Aber Jesus reagiert ganz anders. Als er merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Was ist da schiefgelaufen? Diesen Menschen geht es gar nicht um Jesus. Es geht ihnen um ihre eigenen Interessen. Sie haben ihre Verlorenheit überhaupt nicht erkannt. Und darum erkennen sie Jesus nicht als ihren Retter, sondern nur als ihren Versorger. Er soll ihnen die Sorge ums tägliche Brot nehmen. Er soll ihnen das Leben ein bisschen leichter machen, indem er sich um ihre Bedürfnisse kümmert und davon haben sie genug. Ein König von ihren Gnaden soll er sein. Diese Menschen wollen das Reich Gottes nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen gestalten und sie begreifen nicht, dass man in dieses Reich nur kommt, wenn man von Neuem geboren ist, aus Wasser und Geist. Wenn man an diesen Jesus Christus glaubt und sich seiner Herrschaft unterstellt. Wie ist das bei uns? Wie viele unserer Gebete drehen sich um unsere Bedürfnisse, um unsere Wünsche, um unsere Erwartungen, um unsere Zukunft? Und wie viel Raum haben die Bitten, die Jesus an den Anfang des Vaterunsers stellt? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und auch in meinem Leben. Vielleicht erleben wir das machtvolle Handeln Jesu ja deshalb so selten, weil wir so selten über unsere fromme Selbstumkreisung hinauskommen. Unser Glaube muss sich um Jesus drehen und um sein Reich in erster Linie und nicht um unsere Bedürfnisse, denn um die kümmert sich Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann wird euch das alles zufallen. Als Christen glauben wir noch nicht so sehr an Zufälle, aber das ist der einzige Zufall, den wir wirklich ernst nehmen dürfen. Es fällt uns zu. Jesus sorgt für uns, wenn wir nach seinem Reich trachten. Wenn du an Jesus glaubst, unterstell dich seiner Herrschaft. Glaubst du an Jesus? Dann rechne mit seiner Macht. Tu seinen Willen und unterstell dich seiner Herrschaft. Dann wirst du seine Macht erfahren, seine Wunder erleben und seine Herrlichkeit sehen. Gott segne dich dabei. Amen.